EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Heute schauen wir hinter die Kulissen. Welche Kontaktpunkte wirklich über Begeisterung entscheiden, welche Ideen intern erstmal Diskussionen ausgelöst haben und wie Store, Onlineshop und Logistik so richtig zusammenspielen, dass Kundinnen am Ende einfach kaufen. Genau darüber spreche ich heute mit Coolblue, Online-Elektronikhändler mit stationären Stores in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Ein Unternehmen, das für viele im Handel als Maßstab gilt, wenn es um Kundenerlebnis, Servicekultur und echtes Omnichannel geht. Heute gibt's Real Insights von und mit Urs Möller, Country Manager Germany. Ich freue mich, dass du da bist, Urs, hier bei uns im Kölner Studio. Und wir haben so viele Themen. Ich hoffe, die Zeit reicht überhaupt für all das, was du uns erzählen kannst.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Minuten sehr, sehr schön an den Themen arbeiten können.
Auf jeden Fall. Ich habe mir natürlich auch ein paar Fragen überlegt. Du bist ja auch, hast eine Historie aus dem Handel kommt. Was hat dich denn zuletzt im Handel so richtig begeistert?
Ich denke, dass gerade in der jetzigen Zeit Handel vor allem auch mit stationären Gesichtspunkten dann vor allem sehr schön ist, wenn es eine komplette Customer Journey abdeckt. Also Konzepte, die nicht mehr wie vor 20 Jahren zum reinen Produktverkauf nur anregen, sondern einfach ein Ort ist, der ein Erlebnisort ist, wo man Produkte ausprobieren kann, wo man echte Beratung bekommt, die individuell ist und nicht Produkte verkauft bekommen möchte. Und das sind genau die Konzepte, die mir persönlich sehr, sehr viel Spaß machen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich bei Coolblue arbeite. Wir hatten jetzt vor kurzem die Euroshop in Düsseldorf und wir konnten in diesem Rahmen dann auch eine Store-Tour geben in Düsseldorf, wo dann hinterher 70, 80 Leute dabei waren, denen wir das Store-Konzept erzählen konnten. Und ich fand das sehr, sehr spannend, weil man einmal genau erklären konnte, wie wir mit unseren Stores umgehen. Aber darüber hinaus habe ich auch sehr viel von unseren Mitarbeitern gehört, dass einfach im Rahmen dieser Messe extrem viele Menschen da waren, die sich nur das Konzept anschauen konnten. Und ich glaube, das spricht dann halt auch für sich.
Das glaube ich, denn ich hatte die beiden Gastgeber der Euroshop ja im letzten Podcast zu Gast, Elke Möbius und Uli Spahn. Und die haben mir von den Store-Touren berichtet. Ich war auch zu Gast auf der Euroshop und ich war auch bei euch im Store, denn bei uns hier in Köln gibt es ja noch keinen. Und meine erste Assoziation war auch, es erinnerte mich eher an einen coolen Apple Store als ein klassisches, ja, weiße Warengeschäft.
Ja, und das, ist auch sehr einfach zu erklären, wo es herkommt. Und natürlich, wenn wir jetzt mal auf unseren Store gucken, unser Store ist am Ende des Tages ein Ausprobierparadies. Das heißt, wir wollen in unserem Store alle Produkte erlebbar machen, dass die Kunden wirklich die Produkte testen können, dass sie aber auch einfach sehen, wie die Qualität ist, dass wir sie beraten können. Und das spiegelt sich im kompletten Store-Konzept wieder, der sehr, sehr offen gestaltet ist. Wir haben da keine hohen Regale irgendwo drin, wo man nicht drüber gucken kann. Wir haben eine einfache Struktur, eine einfache Orientierung auch. Und dementsprechend verstehe ich deinen Punkt. Und wenn man in einen Apple-Shop geht, sieht man halt was Ähnliches.
Ja, schöne Haushaltsprodukte und Alltagsprodukte, ne?
Ja.
Wir hatten im Vorgespräch so ein bisschen das Thema Bitterballen. Und ich habe natürlich mich informiert. Und ich finde dieses Blau total toll, das ihr als Firmenfarbe habt. Aber ihr strahlt auch eine unglaubliche Dynamik, Lockerheit, Freundlichkeit auf. Also eigentlich möchte man direkt bei euch arbeiten. Wenn du eine Geschichte erzählen könntest, wofür steht ihr? Coolblue, cool ist kalt, ne? Blau, aber ihr wirkt total anders.
Ja, ich glaube, so ein bisschen, um das zu verstehen, wofür Coolblue steht, wofür wir alle stehen, muss man ein bisschen auf das Motto schauen. Also wir sagen ja wirklich alles für ein Lächeln. Und ich glaube, das spiegelt sich in unseren Handlungen jeden Tag eigentlich wieder. Ich habe eine ganz schöne Story selber erlebt. Und zwar am Anfang, als ich bei Coolblue angefangen habe, habe ich in den ersten Wochen erstmal alle Abteilungen kennengelernt. Ich bin im Lager gewesen, ich habe im Kundenservice mitgearbeitet, ich bin mit unseren Lieferjungs rausgefahren, mit unserem eigenen Lieferservice, was wir aufgebaut haben, damit wir halt weiße Ware zu unseren Kunden liefern können. Und da bin ich dann mitgefahren, es war August, irgendwie 38 Grad. Sehr, sehr warm. Wir waren zu dritt unterwegs und mussten einen Kühlschrank in die vierte Etage von einem Hochhaus in Düsseldorf bringen, wo kein Fahrstuhl da war. Und das ist natürlich dann eine sehr, sehr schweißtreibende Angelegenheit. Dann waren wir oben, haben den Kühlschrank installiert, sind dann gegangen, als wirklich alles fertig war, haben das Altgerät mitgenommen. Und dann hat die Bewohnerin uns noch ein kaltes Getränk angeboten, weil sie meinte, hey, es ist so warm, wir haben es gerne angenommen. Und sie meinte dann, und dieser Satz ist, glaube ich, ganz entscheidend für alles, was wir machen, sie meinte, dass sie von dem Service einfach begeistert war, dass wir übererfüllt haben, was wir eigentlich sagen, was wir machen, und zwar den Kühlschrank liefern, aber halt mit einem Lächeln da drauf. Und dass es halt für uns nicht eine negative Anstrengung war, den Kühlschrank hinzuliefern, sondern dass es für uns Freude gemacht hat. Und ich glaube, das beschreibt uns bei Qblu so ein bisschen am meisten, genau diese Art von Kundenerlebnissen, von menschlichem Kontakt, den wir haben.
Supporter des aktuellen Trios ist die Raben Group. Sie verbindet Europa. Was als Familienunternehmen in den Niederlanden begann, ist heute ein Logistiknetzwerk in 17 europäischen Ländern. CEO Ewald Raben ist Teil der Expertengruppe der EHI Szenario-Studie 2035 und arbeitet an den Zukunftsfragen der Logistik. Weiter geht's mit Qblu. Ist es auch das, was dich bei deiner persönlichen Arbeit eben antreibt, letztendlich so ein Lächeln, so eine Zufriedenheit auf den Kundengesichtern zu erlangen?
Auf jeden Fall. Also ich denke, das Lächeln auf den Lippen von irgendjemandem ist immer was Positives. Dementsprechend ist das schon ein Thema, wo ich mich selber sehr stark mit identifizieren kann. Darüber hinaus, was uns oder was vor allem auch mich antreibt, ist wirklich dieser Kundenfokus und auch das direkte Kundenfeedback. Ich meine, das ist der Grund, warum ich im Einzelhandel auch arbeite und nicht im Großhandel, weil ich halt diese ganz, ganz vielen Kontakte habe. Und für den einen oder anderen mag es ein bisschen komisch klingen, aber ich kriege beispielsweise jeden Morgen automatisch ein Reporting vom NPS vom Vortag mit dem Feedback der Kunden. Und so kann ich halt in den Tag starten. Und klar, da gibt es positive Sachen, die bei weitem überwiegen, aber auch die negativen Sachen sind die, woraus wir wirklich lernen können. Mhm. Und dann gibt es immer noch so eine kleine Anekdote, die ich sehr, sehr schön finde. Und zwar, wenn ich dann ins Büro nach Düsseldorf fahre, sehe ich häufig schon auf der A57 mir blaue Trucks entgegenkommen. Mhm. Und das ist so, irgendwann hat man halt gelernt, man achtet immer sehr stark auch auf der Autobahn nach diesen Trucks. Und ich freue mich immer, wenn ich einen sehe und denke so, oder sehe dann selber bei mir, dass ich innerlich einfach so lache. Und ich glaube, da gibt es halt viele Wege, warum ich morgens sehr, sehr motiviert aufstehe und dann auch probiere, alles für ein Lächeln der Kunden zu machen.
Habt ihr auch so ein Zeichen, was ihr euch dann auf der Autobahn gibt? So wie, keine Ahnung, die Mini-Fahrer untereinander oder Mercedes macht?
Nicht, wenn ich inkognito mit dem Auto unterwegs bin. Wenn man als Qblu-Truck einen anderen Qblu-Truck sieht, dann winkt man sich natürlich. Aber das passiert auch relativ selten, weil wir eine sehr, sehr optimierte Routenplanung haben, sodass wir in der Regel dann nicht, aufgrund von Effizienzthemen, haben wir dann halt häufig nicht, dass zwei Trucks auf dem gleichen Weg fahren.
Ich glaube, wir müssen zwei Themen kurz erklären. NPS und die weiße Ware.
Ja, also der NPS, der Net Promoter Score, ist für uns eine der beiden wichtigsten Kennzahlen überhaupt. Wir haben vor 25 Jahren, als wir gegründet worden sind, hat unser Gründer und CEO Peter die Idee gehabt, ein Unternehmen zu gründen, was auf der einen Seite sowohl die Kundenzufriedenheit in Fokus stellt, als auch wirtschaftlich arbeitet und somit Geld verdient. Und deswegen haben wir zwei Kennzahlen. Das sind die einzigen auch Abkürzungen, sage ich mal, die wir wirklich bei Qblu nutzen. Das ist der NPS, der Net Promoter Score, und das Thema EBITDA, um hinterher den wirtschaftlichen Erfolg zu messen. Und der Net Promoter Score ist eine Kennzahl, die im Handel inzwischen wesentlich stärker verbreitet ist als noch vor 5 Jahren und zeigt eigentlich die Kundenzufriedenheit. Und auch in einem sehr, ja, für positive Verhältnisse schwierigen Messbarkeit. Warum? Weil der Kunde bekommt nach dem Einkauf eine E-Mail zugeschickt und dann muss er bewerten. Und dann muss er bewerten auf einer Skala von 0 bis 10. 9 und 10 ist positiv, 7, 8 neutral und 0 bis 6 ist negativ. Und hier sieht man schon, dass natürlich wesentlich mehr Auswahlmöglichkeiten negativ sind, weshalb es umso schwieriger ist, eigentlich den positiven Wert zu bekommen. Und deswegen sind wir besonders stolz drauf, einen NPS von 84 zu erreichen. Und man kann von minus 100 bis plus 100 erreichen. Und je nach Branche hat man eigentlich unterschiedliche Durchschnitts-NPS. Deswegen ist für uns immer ganz, ganz wichtig auch, wie ist der relative Abstand zu den Wettbewerbern. Weil wenn unser NPS wesentlich höher ist als von Wettbewerbern, dann wissen wir einfach ganz sicher, dass wir wachsen werden. Warum? Weil einmal sind die Kunden zufrieden und kommen wieder. Mhm. Und die Kunden erzählen es natürlich auch ihren Freunden, Familien, Kollegen, und die kommen dann auch zu uns. Das heißt, das ist für uns wirklich dieser elementare Bestandteil oder die elementare Kennzahl, wo wir draufscheinen, um auch zu wissen, wie wir in der Zukunft wachsen werden. Und ich kann auf jeden Fall auch sagen, in allen Meetings, die wir haben, wenn wir auf Zahlen gucken, der NPS ist immer die erste Kennzahl, die von allen aufgelegt wird, vor dem Umsatz oder sonst was. Und das spiegelt halt wieder, wie wir denken, wie wir auch die Unternehmenskultur aufgebaut haben. Und jetzt zum zweiten Thema, weiße Ware. Wir sind natürlich ein Elektronik-Retailer. Das heißt, wir sind nicht nur im weiße Ware-Geschäft unterwegs, sondern haben wirklich alle Produkte, sei es irgendwelche Mobile Phones von Apple über Samsung bis hin zu Laptops, Fernseher, Audio etc. pp. Aber was uns hier sehr stark differenziert, ist, dass wir eine eigene Logistik aufgebaut haben, einen eigenen Lieferservice, Qblue liefert. Das heißt, man muss es sich so vorstellen, wir haben ein Zentrallager in Tilburg im Süden von Holland, 90.000 Quadratmeter, ist übrigens eins der modernsten oder vielleicht auch das modernste Warehouse, was man in Europa finden kann. Wir haben jetzt gerade wieder weitere zig Millionen investiert, um es noch mehr zu automatisieren.
Das genau, weil wegen der Automatisierung,
genau.
KI-Nutzung, Robotics wahrscheinlich.
Ja, genau, sodass wir dann halt jetzt wirklich auch in unserem Lager gewisse Sortimentsgruppen schon komplett automatisch lagern und verschicken können, wo man wirklich keinen Handgriff mehr machen muss. Und von diesem Lager in Tilburg fährt jeden Morgen fahren unzählige, wir nennen es Linehaul-Trucks, also wirklich Linientrucks, zu unseren Auslieferdepots. Diese Auslieferdepots sind in der Regel 2000 Quadratmeter groß und befinden sich in verschiedenen Metropol-Areas in Deutschland. Wir haben derzeit 7 Stück und genau heute haben wir dann auch in Nürnberg unser 8. eröffnet, sodass wir jetzt das erste Mal in Bayern sind. Und das heißt, morgens kommen dann die Trucks an, werden entladen und dann werden sie auf die blauen Trucks, die man jetzt auch schon kennt, die man mal häufiger hat rumfahren sehen, ausgeladen oder umgeladen. Und dann fahren die Trucks mit unseren Liefermitarbeitern zu den Kunden und bringen wirklich die Waschmaschinen und Kühlschränke, TVs zu unseren Kunden. Das Spannende ist, es ist alles wirklich in-house. Also wir haben die Infrastruktur selber aufgebaut. Warum? Weil wir gesehen haben, dass wir dadurch einen höheren NPS erzielen können. Weil wir alles wirklich aus einer Hand haben. Wir haben alle Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, sind auch auf unserer eigenen Payroll. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Drittanbietern zusammen, wo wir vielleicht auch Probleme hätten, was die Qualität angeht. Wir schulen unsere Mitarbeiter. Wir haben einen eigenen Parcours in unserem Depot, wo dann hinterher Trainings stattfinden, wie man am besten...
Parcours, wie ich einen LKW fahre, oder?
Nein, wie man Produkte trägt. Also wir haben das Thema Sicherheit und auch Heavy Lifting ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Und ich habe, bevor ich damals auch mit unseren Lieferfahrern rausgefahren bin, musste ich auch einmal ein kurzes Training machen, um zu wissen, okay, wie hebe ich richtig, ne, dass der Rücken gerade ist, weil wir dann teilweise Produkte von 40, 60, 70, 80 Kilo haben. Das heißt, wir schauen dann wirklich, dass wir in diesen Depots auch alles anbieten, dass unsere Lieferfahrer nachhaltig gut trainiert werden.
Ihr seid dann alle oder alle Mitarbeiter sind unglaublich nah am Kunden. Und ich glaube, das macht vielleicht auch wieder, spielt wieder zurück auf den NPS, ne? Weil alle haben irgendwo einen Kontakt oder es ist gar nicht nur der Point of Sale, der letzte Touchpoint, sondern gerade, ne, dann, wenn man den Kühlschrank vor Ort sogar abgibt. Ne?
Und ich glaube, das ist auch einer der Erfolgsfaktoren, den wir gerade sehen. Auch all unsere Office-Mitarbeiter sollen, und das ist wirklich gewünscht, regelmäßig mit rausfahren oder im Store helfen. Weil dann erlebst du halt wirklich, was sind unsere Painpoints oder auch guten Pointe von unseren Kunden, um das dann halt hinterher besser zu machen. Und ich finde, es gibt ein Beispiel immer, was ich sehr, sehr angenehm finde zu erzählen. Also wenn unsere Lieferfahrer dann bei dir, weil du eine neue Waschmaschine bestellt hast, ankommen, Viertelstunde vorher rufen sie an und sagen, hey, hier Urs von Qblue, wir sind in einer Viertelstunde mit der Waschmaschine da. Das heißt, die Person weiß schon mal, okay, ich muss mir vielleicht dann doch die Jogginghose anziehen oder ich muss dann vielleicht doch kurz den Kindern Bescheid sagen, dass wir dann gleich nicht spielen können etc. pp. Gibt verschiedene Sachen. Und dann kommen wir an, wir klingeln und bevor wir auch eine Wohnung oder ein Haus betreten, stellen wir uns halt vor und dann heißt es, hallo, ich bin der Urs von Qblue und ich habe heute deine Waschmaschine dabei. Darf ich eintreten? Und wenn wir beispielsweise sehen, dass wir oder dass Kinderschuhe vor der Wohnung stehen, vor der Tür stehen, dann nehmen wir auch Mahlsachen mit. Warum? Weil natürlich die Kinder da ein bisschen abgelenkt sind. Die Kinder werden sicherlich auch anderen Kindern davon erzählen, ey, da waren so coole Leute, die haben uns was zum Malen mitgebracht. Das hilft aber auch den Eltern dann, wenn man hinterher die Waschmaschine erklärt, wie es funktioniert, einfach auch ein bisschen ruhiger zuzuhören. Und das sind so also viele Sachen. Wir wollen die Kundenerwartungen nicht ja nur erreichen, sondern wir wollen sie wirklich übertreffen. Wir wollen immer ein bisschen mehr begeistern. Und genau das macht diesen NPS aus. Für viele sind es irgendwo vielleicht auch Kostenfaktoren, die sagen, ja, okay, nee, Das letzte Mühe gehe ich jetzt nicht. Ja, weil natürlich ein Malblock kostet auch was, aber am Ende des Tages wissen wir, es ist ein sehr, sehr gutes Investment in den NPS.
Finde ich eine mega Idee. Mir fielen dann noch die Haustiere ein, die sich bestimmt auch über Leckerlis freuen und euch dann begeistert begrüßen.
Ja.
Bei uns wurde letztens etwas geliefert und derjenige hatte gesagt, natürlich habe ich an den Hund gedacht. Fand ich schon cool, aber klasse. Habe ich mit den Malblöcken persönlich noch nie erlebt. Finde ich super.
Ja.
Jetzt haben wir es ja fast schon so ein bisschen gehabt, aber welche Kontaktpunkte entscheiden eben vielleicht noch über Begeisterung beim Kunden? Also klar, es ist ein Lächeln. Es ist mehr Service, als ich erwartet habe. Es ist ein richtig gutes Gefühl, wenn ich das Produkt bekomme. Ich weiß, was mich mir erwartet, weil ich es im Laden schon vielleicht testen konnte. Wobei ja nicht so wahrscheinlich alle in die Stores kommen, denn so viele sind es ja noch nicht in Deutschland. Gibt es noch andere Punkte, wo du sagst, ja, das löst Begeisterung aus?
Ja. Ich glaube, der größte Unterschied daran ist, dass man Kundenkontaktpunkte nicht singulär betrachtet, sondern wirklich in der Customer Journey. Das heißt, jeder Punkt, wo wir einen Kontakt mit dem Kunden haben, ist letztendlich ein Punkt, wo wir einen Kunden begeistern können. Und das spiegelt sich in vielen Kleinigkeiten wieder, also beispielsweise auch im Store Kopfhörer. Kopfhörer sind heute nicht mehr nur ein Objekt, worüber man Musik hören will, sondern sind auch ein Designobjekt. Ja. Also haben wir einen kleinen Spiegel hingepackt, sodass jeder, der die Kopfhörer aufsetzen kann, sich Musik anhört, direkt dabei auch sehen kann. Deswegen ist es nicht, dass wir irgendwie dann viele neue Sachen entwickeln, wo man so denkt, boah, die gab es noch gar nicht, sondern wir viele Kleinigkeiten einfach besser machen. Und jeder hat da so ein bisschen auch als Kunde sein eigenes Profil, was ich sehr, sehr spannend fand oder auch bei Coolblue sehr cool finde. Wenn man online eine Order tätigt, dann bekommt man hinterher, wenn alles funktioniert hat, eine Übersichtsseite, wo dann draufsteht, hey, dein Produkt kommt dann und dann am nächsten Tag, weil wir am nächsten Tag alles schon liefern in Deutschland. Und dann kommt aber noch so eine Möglichkeit, eine Geduldshilfe sich anzugucken. Ja? Und dann kann man da draufdrücken und dann ist das ein Video, wo einfach gezeigt wird, hey, was bist du für ein Auspacktyp beispielsweise von Kartons? Reißt du das irgendwie auf oder guckst du erstmal, steht's richtig, machst es dann vorsichtig auf, faltest es zusammen? Und das sind alles so Kleinigkeiten, die natürlich irgendjemanden immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Und deswegen hängt es auch sehr stark vom Kunden ab, an welchem Kundenkontaktpunkt ist wirklich so begeistert. Und ich weiß, zum Beispiel haben wir auch einen Kalender mit Bildern von Katzen in unseren Coolblue-Kartons drin. Und das ist natürlich für viele, die keine Katzen haben, vielleicht erstmal was Komisches. Aber wenn man dann hinterher jemanden hat, der irgendwie eine Katze als Haustier hat, das Foto hat oder auch zu uns schickt für den Kalender, dann sind das genau die Momente, wo jemand wirklich so positiv überrascht ist und denkt, ah, wie cool. Und wenn wir nochmal so ein bisschen zurückgehen auf das große Ganze, wenn wir unsere Daten angucken und auch so ein bisschen unsere Geschichte, dann sind natürlich die Kontaktpunkte, wo wir einen menschlichen Kontakt haben, die, worüber wir am meisten in Erinnerung bleiben. Das heißt dann wirklich im Store, ja, aber auch beim Kundenservice oder dann halt, wenn unsere Lieferfahrer kommen. Und das ist für mich auch immer ein Highlight, als unsere Spülmaschine kaputt gegangen ist, haben wir am nächsten Tag auch eine neue geliefert bekommen und meine Frau war zu Hause, ich nicht. Und danach hat sie mich auch erstmal angerufen und meinte, oh, das war hervorragend, war super nett. Und ich finde, das sind dann so die schönen Momente, wo man halt weiß, dass das Konzept und dass wirklich jeder unserer Mitarbeiter, egal wo er eingesetzt ist, wirklich alles für ein Lächeln macht und eine gewisse Lockerheit auch mit sich bringt.
Ja, und einfach so einen Schritt mehr denkt und fühlt. Ja, ja, das finde ich unglaublich schön, so zum Zuhören, an den Spiegel zu denken. Also diese User Experience eigentlich weiterzuleben, nicht nur ein Produkt zu haben, sondern wie lebe ich damit?
Ja.
Also vermutlich bildet ihr auch eine Community, in dem alle ihr dazu auffordert, Katzenfotos einzuschicken.
Also eine Coolblue-Community wäre natürlich auch sehr schön in Deutschland, dass hinterher jeder Fotos postet, wenn er einen Coolblue-Truck sieht. Das wäre was Schönes, aber genau daran arbeiten wir. Und in Holland oder in Niederlanden und Belgien sind wir natürlich schon wesentlich weiter, weil wir auch länger am Markt sind. Und wir wissen, in Deutschland braucht das auch Zeit. Also wir wollen halt auch ganz bewusst nicht die Expansion über Nacht in ganz Deutschland machen. Warum? Weil wir halt unsere Kundenzufriedenheit da nicht hochhalten können. Das heißt, wir gehen auch in unserer Expansion wirklich Schritt für Schritt vor und gehen erst in die nächste Region, wenn wir die Kundenzufriedenheit wirklich hochhalten können. Und somit ist das auch, was unsere Brand angeht, ganz klar, dass wir die Brand über die Zeit aufbauen wollen, dass Kunden nicht von heute auf morgen auf einmal 84 Millionen Menschen bei uns bestellt haben, wo dann hinterher vielleicht die Anzahl der Menschen, die die negative Erfahrung gemacht haben, aufgrund der Menge dann höher sind. Und deswegen ist uns das halt ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir uns die Zeit lassen, um bewusst die Expansion so zu machen, wie wir sie uns vorstellen.
Ja, ich denke mir oft auch nicht gehetzt, was auszuführen, genau, sondern auch die Zeit dafür zu haben, was ja heute auch gar nicht so einfach ist. Wenn jetzt alles so positiv ist, muss ich natürlich auch mal fragen, gab es denn auch in der Zeit, in der du jetzt dabei bist, gegen Themen, Ideen auch Widerstände oder vielleicht nicht die Euphorie, finden wir eine tolle neue Sache?
Ja, klar, die gibt es immer. Aber das Schöne an der Organisation und auch so ein bisschen mit dem niederländischen Background ist, dass unsere Organisation diese Diskussion sehr, sehr gut aushalten kann. Ich fand das ganz spannend. Die Niederländer sind ja auch sehr direkt in ihrem Feedback. Das ist, glaube ich, was, wo man in Deutschland manchmal erstmal ein bisschen lernen muss, dass es auch nicht irgendwie negativ ist, weil sobald irgendwie mal ein bisschen negative Kritik kommt, sind wir in Deutschland eher so eine Abwehrhaltung und denken uns so, oh, ich bin jetzt persönlich irgendwie angegriffen worden. Das heißt, wir haben häufig sehr, sehr ehrliche Diskussionen. Und ich glaube, wir wissen alle, dass Deutschland, Holland, ja, wir sind Nachbarn und ja, wir haben auch vieles gemeinsam. Aber wir haben auch viele Themen, wo wir einfach unterschiedlich sind. Das Thema Bezahlungen oder Bezahlmethoden ist, finde ich, immer ein sehr, sehr gutes Beispiel. In Holland bieten wir zwei Bezahlmethoden an. Das ist Ideal und das ist Kreditkarten. So, es ist halt in Niederlande ein Markt, der sehr konsolidiert ist auf diese Zahlungsmethoden. In Deutschland haben wir einen sehr, sehr fragmentierten Markt, was Bezahlmethoden angeht. Du hast in Deutschland Klarna, du hast PayPal, du hast Kreditkarten, dann hast du EC-Karten, die in Holland niemand kennt. Mhm. Und dann hast du hinterher auch Consumer Financing, also Ratenzahlungsthemen. Das heißt, du hast viel, viel mehr Bezahlmethoden und du hast natürlich auch Kunden, die unterschiedliche Präferenzen haben, weil sie vielleicht immer mit PayPal bezahlen. Das hängt dann aber auch so ein bisschen ab, wie hoch ist der durchschnittliche Wert der Orders und sowas. Und das ist ein Thema in Deutschland, wo wir sehr stark auf die Customer Journey gucken müssen und wirklich auf den Kunden, was will der Kunde. Und das sind dann einfach so Themen, wo in Deutschland der Markt ganz anders ist, wo wir dann halt auch mit unseren niederländischen Kollegen mehr Diskussionen haben. Mhm. Aber das Spannende ist einfach, wenn man es gescheit darlegt und sagt, hey, für den Kunden ist ein Mehrwert drin, dann ist in Niederlanden jeder, der sagt, ja, okay, dann machen wir das. Auch wenn es vielleicht nur für ein Land ist, obwohl wir natürlich immer probieren, möglichst effizient zu sein, möglichst zentralisiert.
Einheitliche Lösungen.
Genau. Aber wir wissen halt auch, dass wir nicht alles zentralisieren können, sondern wir müssen halt dort lokalisieren, wo es für den Kunden ein Mehrwert ist. Und genau das schauen wir uns. Und ich bin sehr froh, dass wir da einfach sehr stark an den Themen arbeiten und die dann auch priorisiert werden für Deutschland.
Was dann so die Widerstände eher der Nationalitäts...
Genau, aber es ist definitiv, also es sind dann die unterschiedlichen Nationalitäten oder vielleicht nicht Nationalitäten, sondern einfach der Marktgegebenheiten. Und wenn man in einen neuen Markt eintritt, dann hat man ja so viele Themen, so viele komplexe Themen, die man sich anschauen muss. Und man kann auch nicht alles am Anfang immer 100% perfekt haben. Und das braucht man auch nicht. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen dieser Pragmatismus aus den Niederlanden sehr gut, weil wir ja einfach sagen, hey, einfach mal loslegen. Wir brauchen nicht, wie es in Deutschland jahrelang üblich war, einen Projektplan für die nächsten 3 Jahre mit 5 Sicherheitsnetzen, dass alles funktioniert, sondern wir können mit einer Lösung loslegen. Und unsere Customer Journeys sind auch viel zu komplex, um alles 100% im Detail vorher auszuarbeiten, weil in der Zeit, wo man es ausarbeitet, verändern sich eh schon die ganzen Sachen wieder. Und deswegen einfach mal loslegen, machen und dann auch in einer realen Umgebung testen. Und deswegen, ich finde das immer sehr spannend, wir testen extrem viel, alleine auch mit Kleinigkeiten, wie wir Wordings nutzen auf unserer Homepage, wo packen wir jetzt wirklich welchen Button hin und so. Und das spiegelt letztendlich wieder, wie wir sind. Fehler sind vollkommen okay, aber wir wollen halt jeden Tag ein bisschen besser werden.
Das hast du herrlich formuliert. Und ich denke, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Das finde ich total klasse zu hören, dass man so offen ist und eben dieses Machen. Ich glaube, das hattest du im Vorgespräch auch so einen holländischen Begriff für.
Ich kann es vielleicht nicht richtig aussprechen, aber gewoondown ist zumindest das einfach loslegen, einfach machen.
Ein herrlicher Titel für den Podcast, finde ich. Ja. Omnichannel Store, alles verzahnt sich mittlerweile. Ihr habt eigene Lieferservices, die auch am nächsten Tag bei den Kunden ankommen. Welche Rolle spielt denn da überhaupt der stationäre Handel noch?
Ich finde das eine sehr, sehr spannende Frage. Ich würde einfach gerne mit einem Beispiel starten. Und zwar, wir sehen, wenn wir mal auf die TVs schauen. Ja, wir haben die Fernseher ausgestellt bei unserem Store. Die meisten Kunden kommen aber gar nicht mal in den Store, weil sie noch gar nicht wissen, welchen Fernseher sie kaufen wollen, sondern sie haben schon eine Idee, haben sich online informiert, kommen dann aber in den Store, um den Fernseher wirklich erleben zu können. Wie sieht er aus? Weil es natürlich unterschiedliche Anforderungen gibt für jemanden, der vielleicht gerne Tierfilme guckt versus jemand, der Blockbuster guckt versus Sport. Dementsprechend muss das halt passen. Und er kommt dann bei uns in den Store, um einfach visuell zu sehen, wie wirkt der Fernseher und auch von der Größe her. Das heißt, wir haben auch dort eine Möglichkeit geboten, dass jemand sagt, okay, ich möchte mich 3 Meter entfernt von der Wand setzen, weil das ist bei mir zu Hause. Also haben wir so eine Abmessung auf dem Boden, wo man sich dann hinterher hinsetzen kann. Man sieht, wie groß der Fernseher wirkt in verschiedenen Größen. Und dann, das Spannendste ist, man kann jetzt bei uns mit dem Handy einfach reinkommen, einen QR-Code scannen, der auf jedem Bildschirm, auf jedem Fernseher zu sehen ist. Und dann hat man direkt eine Remote Control, also eine Fernbedienung in der Hand mit dem Handy und kann selber auswählen, hey, möchte ich jetzt vielleicht mal kurz Fußball gucken? Möchte ich jetzt einen Blockbuster gucken? Und wie klingt eigentlich die passende Soundbar dazu? Und ich glaube, das sind so Sachen, wo einfach der Kunde etwas erleben kann, ein Produkt erleben kann, weshalb der Store für uns sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, für uns sind Stores eine natürliche Verlängerung der Customer Journey. Und das heißt einfach, es sind 3 Kernfunktionen. Einmal wirklich die Produkte erleben und ausprobieren. Dann wir beraten, also individuell beraten, dass die Mitarbeiter beraten. Und dann das dritte Thema ist natürlich alles rund um Service, wenn man auch mal nach dem Kauf Themen hat, stationär vorbeischauen zu können. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie wir auf Stores gucken. Was ganz wichtig ist, ist, wir leben ja in einer Welt, wo der Marktanteil online immer weiter ansteigt. Das heißt, wir haben einen, ich würde es jetzt mal nennen, strukturellen Wettbewerbsvorteil. Warum? Weil wir kommen aus dem Online-Handel, also da, wo sich alles hin entwickelt. Das heißt, das ganze Thema E-Commerce, Data, das ist in unserem Blut schon drin. Und wir öffnen jetzt ganz bewusst Stores, wo wir auch wissen, dass wir in 15, 20 Jahren noch diesen Bedarf haben, weil auch natürlich ein stationärer Handel nie weg sein wird. Und deswegen haben wir einfach den Vorteil, dass wir jetzt auch zu dem, wie Store-Konzepte derzeit funktionieren, das perfekte Store-Konzept bauen können und nicht von vor 20 Jahren, wo wir vielleicht wirklich nur ein Produkt verkaufen mussten zu einem möglichst guten Preis. Ein sehr, sehr gutes Beispiel ist auch, für uns als E-Commerce-Händler war die Lieferung von Großgeräten schon immer fester Bestandteil der Customer Journey, weil wie hätte sonst ein Kunde die Waschmaschine bekommen können?
Mhm.
Und ich glaube, das zeigt halt so ein bisschen, wo wir auch gerade unsere Stärken haben, weshalb es auch bei den deutschen Kunden so gut ankommt und wir so einen extrem hohen NPS haben, weil wir einfach einen Service mitbringen, weil wir einfach anders auf die Themen gucken, als es in den vergangenen 20, 30 Jahren am Markt gemacht worden ist.
Mit Sicherheit. Und ich weiß natürlich auch als Kunde oder Kundin am Ende, was mich erwartet. Ich glaube, ich habe einfach eine total positive Erlebnis, wenn ich das Produkt dann zu Hause habe und bin nicht dann im Nachhinein irgendwie darüber überrascht, oh, mit der Fernbedienung komme ich nicht zurecht oder ich kann das aber gar nicht steuern oder es sieht ja viel größer aus. Also die Idee, auch eine Couch hinzustellen, vielleicht einen Sessel, aus welcher Perspektive, das ist mega.
Und wir haben vielleicht dazu noch einen ganz spannenden Faktor. Also wenn wir uns angucken, warum Kunden TVs retournieren, dann sehen wir, der Hauptgrund ist, die Größe passt nicht. Das ist natürlich auf der einen Seite für den Kunden nicht angenehm, aber auch natürlich fürs Unternehmen mehr Aufwand. Deswegen haben wir beispielsweise in unserer App auch eine Möglichkeit entwickelt über eine AR-Funktion, dass man zu Hause ist, dass man die Kamera öffnet und dann sieht halt die Kamera beispielsweise die oder sieht dann im Wohnzimmer die Wand. Und dann kann man halt verschiedene Größen des TVs dort rein platzieren, sodass man dann halt direkt einen Einblick bekommt, wie groß sieht der Fernseher aus. Oder kann ich vielleicht sogar noch einen größeren nehmen, weil es dann doch passt. Und ich glaube, das sind so spannende Sachen, wo man einfach sieht, wir verstehen die Customer Journey, wir gucken drauf und wollen halt nicht nur ein Produkt irgendwo im Store verkaufen, sondern wollen schon viel weiter vorne und dann auch länger dabei sein, hinterher das Produkt zu installieren, vielleicht an der Wand festzumachen und dann wirklich zu gehen, wenn der Fernseher hängt und der Kunde quasi die Fernbedienung bekommt, der Fernseher an ist und er dann sein Formel-1-Rennen gucken kann.
Und noch denkt, wow, sieht noch cooler aus, als ich es mir vorgestellt habe. Also die AI-Funktion hätte ich jetzt auch erfragt. Spannend. Eure Expansion geht sukzessive vor, hast du gesagt. Wie entscheidet ihr euch denn für eine neue Region? Du hast gerade von eurem neuen Logistiklager berichtet. Da gehen sie wahrscheinlich auch einher. Stores mehr in dieser Ecke. Wie kommt das? Wie entscheidet ihr sowas?
Also, wir haben ein Ansatz, der erstmal darauf geht, dass wir uns in Metropolen aufhalten. Warum? Weil einfach viel mehr Menschen in Metropolregionen wohnen. Das heißt, wir gucken uns einmal an, wie hoch ist die Einwohnerzahl in einem gewissen Umkreis und wie hoch ist die Kaufkraft. Dementsprechend haben wir ein paar Metropole-Areas für uns definiert. Und der zweite Schritt danach sind dann die Submetropolitan Areas, wo wir halt sagen, es sind auch noch große Gebiete, die es dann sinnvoll sind zu erschließen. Wie wir vorgehen, ist relativ einfach. Wir haben einen Online-Shop, worüber wir derzeit Paketprodukte, also sprich auch einen Laptop oder ein iPhone, nach ganz Deutschland verkaufen. Das wird dann über unseren Versandpartner DHL in der Regel geliefert. Das heißt, Paketprodukte sind überall verfügbar. Und dann kommt halt das Thema eigene Logistik und Stores hinzu. Und wir bauen immer erst ein Depot, ein Logistikzentrum für uns aus und gehen dann mit einem Store in die Region. Warum? Weil wenn wir sonst zuerst einen Store hätten, dann könnten wir beispielsweise die Waschmaschine etc. dort, die wir dort verkaufen, gar nicht liefern. Und das macht einfach keinen Sinn. Dementsprechend haben wir verschiedene Stufen in unserer Expansion und wir sind halt ein sehr datengetriebenes Unternehmen. Das heißt, es geht wirklich darum zu schauen, wie viele Einwohner gibt es, was ist die Kaufkraft, was ist aber auch schon der Online-Umsatzanteil, den wir in der Region haben, weil das für uns ein sehr, sehr guter Weg ist, hinterher auch die zukünftigen Ordermengen etc. vorauszusagen. Und wir wollen Schritt für Schritt vorgehen. Das heißt, wir gehen auch wirklich erst in eine neue Region rein, wenn wir in der vorigen Region ein Service-Level haben, wo wir sagen, hey, das läuft, das funktioniert. Weil man kann sich natürlich vorstellen, wenn man in eine neue Region geht, man muss neue Mitarbeiter heiren, die vielleicht Coolblue auch so noch nicht kennen. Wir haben neue Prozesse in den Hallen. Wir müssen die Hallen finden, die dazu passen. Das heißt, in der Regel wird man auch erwarten, dass der NPS beispielsweise am Anfang eher ein bisschen runterfällt. Aber wenn wir halt sehen, und das können wir, wenn wir in eine neue Region gehen, inzwischen jedes Mal ein Stückchen schneller, weil wir natürlich sehr, sehr viel lernen und dann entscheiden wir uns halt, in die nächste Region zu gehen.
Okay, dann wünsche ich euch jetzt erstmal bei der Region Bayern viel Erfolg.
Vielen Dank.
Es gibt noch so 2, 3 Fragen, die ich habe. Du hast schon angesprochen, Mitarbeiter werden auch in der Logistik geschult. Grundsätzlich so eine Serviceorientierung, wie verankere ich die denn? Es ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zwischen niederländischen oder auch deutschen Mitarbeitenden. Also wie schaffe ich einerseits eine Unternehmenskultur, wo die Menschen Freude haben, für das Unternehmen zu arbeiten und aber eben auch diese Servicekultur natürlich nach außen transportieren.
Ja. Wir haben Firmenwerte oder Kulturwerte, die vor allem auch darauf gehen, dass wir sagen, hey, wir wollen immer freundschaftlich miteinander umgehen. Das heißt, wir vertrauen einander. Das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Abend mit allen anderen Kollegen ein Bier trinken gehen muss, sondern einfach, dass man ein Vertrauen hat, offen und ehrlich auch zu Themen zu sprechen. So. Ich glaube, deswegen diese Unternehmenskultur ist einer der wichtigen Bausteine. Dann haben wir in unserem Recruitment-Prozess achten wir immer sehr, sehr stark auf den Cultural Fit, auf den Unternehmensfit und auf so einen Entrepreneur-Gedanken. Wir sagen ganz bewusst, hey, Fähigkeiten kann man trainieren, aber diese Einstellungen sind eher schwieriger zu trainieren. Das heißt, es ist schon in unserem Recruitment-Prozess sehr, sehr klar drinnen, ob der kulturelle Fit da ist. Und dann ist alles danach wesentlich einfacher. Und dann haben wir natürlich, wenn aber auch hinterher Mitarbeiter bei uns sind, ein sehr, sehr starkes Trainingskonzept. Das Trainingskonzept ist jetzt nicht so ein altertümliches Konzept, wo man denkt, okay, ich sitze jetzt 10 Stunden, 2-mal im Monat in irgendeinem Raum, in einem Sitzkreis und ich höre mir an, was es ist, sondern es ist sehr, sehr viel. Und da kommt halt dieses Freundethema auch rein mit Learning on the Job, ne? Dass man einfach das direkte Feedback bekommt, dass man es offen und ehrlich anspricht und nicht probiert, irgendwie auch mal Fehler zu verstecken, sondern eine Fehlerkultur haben, weil wir auch Fehler machen müssen.
Ja, um daraus zu lernen.
Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Und die Customer Journey halt auch viel zu komplex ist, um nie einen Fehler zu machen. Also ich glaube, jeder, der denkt, man kann immer ein Konzept entwickeln, was sofort bei 100% ist in diesem komplexen Metier, der ist da einfach nicht weit genug an der Realität dran. Und dieses Learning on the Job, das kriegen wir halt ganz, ganz viel vom Kunden auch. Also diese NPS-Themen sind wirklich ein Thema, was sehr, sehr stark bei uns auch gespreadet wird im Unternehmen, dass jeder das Feedback bekommt, wie die Kunden einen gewissen Service fanden. Und so können wir halt jeden Tag ein bisschen besser werden. Und das ist halt vor allem dann unser Rezept darauf, auf der einen Seite die Kultur zu haben, also den Rahmen zu schaffen, dann Mitarbeiter einzustellen, die diese Kultur, diesen Entrepreneur-Gedanken leben und dann halt das Tägliche, dass man da jeden Tag ein bisschen besser wird.
Wichtig ist auf jeden Fall, Vertrauen zu schaffen. Ich glaube, dann denke ich auch mit Unternehmensgeist, ne, mit Entrepreneurship mit und bin ein Teil des Unternehmens und denke auch mit in die Zukunft.
Genau, und das ist, ich glaube, das ist auch für unseren CEO, Peter, somit das Wichtigste, dass jeder diesen Entrepreneurial-Gedanken hat und sagt, ey, ich will eine Ownership für etwas haben und nicht nur, ich bin irgendwie ein Administrator von etwas, sondern wirklich die Verantwortung zu übernehmen und die Themen zu treiben.
Ja, ich bin ein großer Teil, der auch Verantwortung trägt und der ein Teil des Ganzen ist und der auch vielleicht Teile mitbewegen kann oder Themen und Inhalte. Finde ich klasse. Ihr habt eure aktuellen Zahlen veröffentlicht. Das Thema neue Expansion hatten wir gerade schon. Ich habe ein Zitat von dir gelesen, da hast du gesagt, kurz gesagt, 2025 war großartig und 2026 wird das bisher spektakulärste Coolblue-Jahr überhaupt. So positiv. Da frage ich mich, was überrascht dich dann selbst noch am meisten? Also was ist das, was noch toller werden kann?
Ja, also wir haben, letztes Jahr sind wir um 30% im Umsatz gewachsen. Wir haben 7 Locations aufgemacht, 4 Liefer-Logistikzentren, 3 Stores. Und das Spannende daran ist zu sehen, dass wenn wir natürlich etwas aufmachen, ist gewisse Monate dauert auch, bis sich das ganze Potenzial entfaltet. Das heißt, wir wissen auch, dass wir dieses Jahr, selbst wenn wir keine neuen Locations aufmachen würden, würden wir halt noch stärker wachsen. Aber wir haben natürlich auch vor, dieses Jahr mindestens 3 neue Stores zu eröffnen. Wir werden diese in Berlin, Leipzig und Dresden haben. Dann haben wir natürlich heute das Lieferdepot in Nürnberg, das erste Mal in Bayern, und wollen aber auch hier dieses Jahr noch 2 weitere Liefergebiete erschließen. Richtung, klar, das eine ist ganz logisch, ist Leipzig, Dresden, weil wir dort einen Store eröffnen, und dann aber natürlich auch Richtung München, wo wir noch nicht sind. Das ist so ein bisschen der Plan, und natürlich investieren wir sehr, sehr viel auch in unsere Marke rein, dass wir dieses Jahr auch hier noch weiter, noch bekannter sind. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Wachstumsreport im nächsten Jahr, wo ich dann zurückblicken kann und sagen kann, dass 2026 das allerbeste Jahr war und 2027 noch besser wird.
Da strahlst du noch mehr, als du so und so schon tust. Gibt es einen größten Irrtum, den du über Kunden hast? Oder wo du gesagt hast, also man versetzt sich oft in die Situation und denkt, dem Kunden muss das gefallen, wir machen das für den Kunden. Hast du da so eine Aha-Erlebnis?
Ja, ich glaube, was man häufig denkt oder gedacht hat, ist, dass der Kunde, der in einen Store kommt, vielleicht noch gar nicht so viel Produktahnung hat und sich wirklich beraten lassen will dem Punkt Nummer 0. Mhm. Das ist aber nicht so, sondern jeder Kunde oder fast jeder Kunde, der in den Store kommt, ist teilweise schon mit einem richtig, richtig guten Wissen ausgestattet. Das heißt, es ist umso wichtiger, dass die Beratungsqualität top ist. Und man muss eigentlich immer davon ausgehen, dass der Kunde schon eigentlich fast mehr weiß als du. Das heißt, es bringt auch nichts, irgendwas sich aus den Fingern zu saugen, sondern du musst offen und ehrlich sein. Und das heißt auch manchmal, dass man halt sagt, hey, weiß ich gerade nicht, ich informiere mich aber, als irgendwas sich aus den Fingern zu saugen. Und in dem Zuge hatten wir es einmal, dass ich so gedacht habe, ja, ein Kunde kommt, da habe ich im Store geholfen. Und man will natürlich irgendwie auch immer so Upselling betreiben. Ich glaube, das ist, wenn man halt in einem Unternehmen arbeitet, so ganz normal. Aber am Ende des Tages ist es viel wichtiger, dass man dem Kunden dann halt das gibt, was er will. Und das heißt auch manchmal, wenn er kommt und sagt, hey, ich hätte gern 65 Zoll Fernseher, dann aber schön sagt, ja, vielleicht passt der nicht und muss ich was umstellen, dass es dann die ehrliche Antwort ist, zu sagen, nee, 55 Zoll ist genau das, was du eigentlich für zu Hause dann brauchst. Und das sehen wir immer wieder, und das gab es auch bei ARD Plus Minus, als es so ein Mystery Shopping bei uns gab, wo genau diese Fähigkeit gelobt worden ist, dass unsere Mitarbeiter halt nicht
verkauft haben.
Genau, sondern wirklich beraten haben, was für den Moment das Beste ist für den Use Case. Und ich glaube, das ist wo wir in Deutschland wahrscheinlich über die letzten 20, 30 Jahre anders geprägt worden sind, wo wir bei Coolblue aber sehr, sehr stark drauf achten und wo ich dann auch erstmal den Lerneffekt hatte.
Ja, weil ich am Ende wieder der zufriedene Kunde bin, der eben vielleicht nicht einen viel zu großen Fernseher an der Wand hat.
Ja.
Ne?
Und ein zufriedener Kunde kommt wieder. Das ist ja auch immer sehr langfristig gedacht, aber das ist halt unser NPS-Gedanke dahinter.
Oder spricht mit seinen Freunden drüber und die kommen dann. Ne? Herrlich, Urs, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterschnacken. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ja, das ist sowas, was uns ganz besonders ausmacht oder abhebt?
Das Thema der eigenen Infrastruktur und damit einhergehend auch alles für ein Lächeln zu machen, das ist das, was mich immer am glücklichsten macht. Ich glaube, das Thema eigene Infrastruktur wird in der heutigen Zeit häufig übersehen. Ja, wir sehen bei vielen eher den Trend dahin, andere, wo man vermeintliche Nicht-Kernkompetenzen an Drittanbieter outsourcen. Aber wir sehen halt ganz klar Vorteile darin, selber vieles zu haben, eine eigene Infrastruktur, eigene Mitarbeiter, um eine bessere Steuerung zu haben. Und am Ende des Tages ist es für den NPS gut und somit dann auch fürs EBITDA. Und ich kann immer wieder nur sagen, ich freue mich jeden Tag, wenn ich bei uns ins Store gehe, ins Depot gehe, unsere Lieferkollegen, Liefermitarbeiter sehe und die haben wirklich ein Lächeln drauf. Ich glaube, das ist das, wofür wir bei Qblu wirklich stehen wollen.
Das hast du heute absolut authentisch rübergebracht und alles für ein Lächeln ist auch sowas Schönes, Leichtes und warum nicht mal freuen und freundlich sein, ne?
Auf jeden Fall.
Gefallen hat mir aber auch die Strategie einfach machen. Auch wenn ich das holländische Wort mir nicht merken kann, finde ich, ist bestimmt ein Bombenhebel. Ich wünsche euch weiterhin ganz gutes Gelingen. Vielleicht hören wir uns in einem Jahr wieder und dann strahlst du noch mehr. Und bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch hier bei uns in Köln.
Danke dir. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und wir sehen uns sicherlich bald wieder.
Und wir sehen uns vermutlich auch auf der Lok.
Das werden wir auf jeden Fall machen.
Vielen Dank. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Danke, dass ihr heute zugehört habt. Und wir freuen uns über das Feedback, aber auch über Themen, die euch interessieren, die wir hier im Podcast mit unseren Gästen besprechen können. Im April findet die Lok statt in Bonn im Plenarsaal. Und nicht nur Urs Möller, auch ich bin zu Gast. Und wir freuen uns, euch dort zu treffen. Bis bald.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.